Allen einen wunderschönen guten Morgen. Schaut euch doch mal um in dieser Welt. Wozu ist Gott denn noch zu gebrauchen? Diese Frage, die hatte ich vor kurzem einfach so im Kopf und denke, jo, das ist ganz schön provokativ. Da musst du drüber reden. Wozu ist Gott noch zu gebrauchen? Ziemlich provokativ dieser Titel, oder? Wozu ist Gott noch zu gebrauchen? Schaut euch doch mal um, was seht ihr? Trockenheit, ausgetrocknete Flüsse, verendete Fische, Großfeuer, von den Flammen zerstörte Häuser, verzweifelte Menschen. Was seht ihr? Wann seht ihr das? Stimmt, in den Nachrichten. Da sieht man das. Immer und immer wieder, jeden Tag. Aber stimmt auch, das ist Frankreich, das ist Spanien, Portugal oder manchmal USA oder Australien. Alles noch beruhigend weit weg, oder? Wenn die Nachrichten vorbei sind, dann entspannen wir uns auch wieder, wenigstens so ein klein wenig. Tagesschau zu Ende. Welchen Film schauen wir jetzt an? Such mal was Lustiges aus. Das macht mich immer so deprimiert. Was sagt der Wetterbericht? Morgen regnet es wieder ein wenig. Da wird aber auch mal Zeit, oder? Hat schon seit 3 Tagen nicht mehr geregnet. Mann, was geht es uns doch gut, abgesehen von der Hitze und so. Vor einem Jahr hat es mal so unglaublich viel geregnet, dass ganze Häuser, ja ganze Dörfer weggespült wurden. Da in der Eifel, im Ahrtal oder so. Aber noch weit genug weg, bis hier kam das Wasser zum Glück nicht. Tut mir ja wirklich leid für diese Menschen, haben alles verloren, schrecklich. Bringst du mir noch ein Bier mit und ein paar Chips aus der Küche? Weißt du, was die Frau Schulte von unten mich heute gefragt hat, heute Mittag? Wie kann Gott sowas nur zulassen? Was ich gesagt habe? Ach, gehen Sie mir doch weg mit J, Frau Schulte. Wenn es den überhaupt gibt, dann tut er doch schon lang nichts mehr. Bei all dem Elend, zu was ist Gott denn wirklich noch zu gebrauchen? Wie konnte Gott seine Welt nur so verkommen lassen? Schluss mit dem Sketch. Kommen wir zurück zu uns hier in der Predigt. Erlaubt mir einen kleinen Rückblick in die Zeitgeschichte, in die Weltgeschichte. Und da brauchen wir gar nicht so weit zurückschauen. 250 Jahre reichen. Da begann nämlich das sogenannte Industriezeitalter. In England war das. Dem Land, das neben seiner zunehmenden Industrialisierung der Baumwollverarbeitung und der Textilindustrie auch noch ausgesprochen nachdrücklich seiner Nebenbeschäftigung der Kolonialisierung der Welt und somit der Ausbeutung der sogenannten unterentwickelten Länder nachging. Aber jetzt bin ich zu hören. Soll ich nochmal anfangen? Nee, ne? War laut genug. Ja, genau. Zu dieser Zeit, ungefähr 1760, Mitte des 18. Jahrhunderts, betrug die geschätzte Weltbevölkerung circa 800 Millionen Menschen. Vor 250 Jahren. Über 1000 Jahre hinweg schwankte diese Zahl mehr oder weniger konstant zwischen 600 und 800 Millionen Menschen. 100 Jahre später, also 1860, wurde die Milliardengrenze das erste Mal überschritten. Und während der nochmal 100 Jahre später waren es 2 Milliarden. Und während der letzten 70 bis 80 Jahre hat sich diese Zahl vervierfacht. Wir stehen heute 250 Jahre nach Beginn des Industriezeitalters kurz davor, die 8 Milliarden Menschen zu überschreiten. Und nächstes Jahr wird Indien wahrscheinlich zum ersten Mal mehr Menschen haben als China. Ob das wohl irgendwas mit der Industrialisierung zu tun hat? In dieser Zeit sind in den sogenannten Industrienationen, also auch wir, die Menschen immer wohlhabender geworden. Circa um das 8- bis 10-fache. Der Wohlstand in Indien und China ist übrigens nahezu konstant geblieben. Ein Plus von ungefähr 15%. Aber zum Glück ist das Industriezeitalter ja vorbei. Zum Glück, oder? Jetzt haben wir seit ungefähr 1970, 1980 was Neues, das Informationszeitalter. Ach ja, seit 1970 hat sich der Verbrauch von Kohle, Gas und Öl verzehnfacht. In 50 Jahren. Ich sag's noch einmal, 50 verzehnfacht. Wie lange hat Gott gebraucht, diese Welt zu erschaffen? 7 Tage. Wenn man der Wissenschaft Glauben schenkt, dann waren es mehrere Milliarden Jahre. Die letzte Eiszeit in dieser Region hatte ihren Höhepunkt vor 21.000 Jahren und ging etwa vor 10.000 Jahren zu Ende. Es gab bis zu 3 Kilometer mächtige Eisschilde hier. Da so viel Wasser als Eis gebunden war, lag der Meeresspiegel etwa 130 Meter unter dem heutigen Niveau. Weltweit. Seitdem war unsere Welt, wie wir sie kennen, oder besser, wie einige von uns sie mal kannten, noch weitestgehend in Ordnung. Doch die letzten 50 Jahre, seid doch mal ehrlich, viel Reaktionszeit haben wir Gott da nicht gelassen. Wir Industrienationen haben die Entwicklungsländer, und allein dieser Begriff ist für mich ein blanker Hohn, wir haben sie ausgebeutet bis ins Letzte und machen es immer noch. Menschen in Indien, China, Bangladesch und vielen anderen geben wir Arbeit und versprechen ihnen Wohlstand. Den erreicht man aber nur, wenn man viel arbeitet. Viel arbeiten am besten auch noch die Kinder. Da können wir doch nichts für, wenn die eigenen Leute ihre Kinder und ihre Leute ausnutzen, oder? Wenn man unsere hiesigen Firmen fragt, wir haben denen das schon ein paar Mal gesagt, das dürft ihr nicht. Mehr können wir im Moment leider auch nicht tun, sagen die. Und dann wird es auf einmal in Afrika so heiß, dass die Menschen ihre eigene Ernte nur noch verdorren sehen, Jahr für Jahr. Und immer schlimmer als das Jahr zuvor. In New York, bei der UN, werden jedes Jahr große Konferenzen abgehalten, wie man denn mit diesem Elend umgeht und wie man diesem Elend abhelfen könnte. Was so eine Konferenz, die nichts erbracht hat, wohl gekostet hat. Und was hätte man für das Geld nicht alles tun können in diesen Ländern? Was hört man? Die Abgesandten dieser Länder waren doch auch in New York in wunderbaren Nobelhotels. Hat das vielleicht irgendwas mit Korruption zu tun? Aber jetzt seit kurzem erst, so seit 2015, wundert man sich in Europa, wo kommen denn plötzlich die ganzen Menschen her? Und was wollen die hier? Was wollen die von uns? Wie kann man nur so blind sein? Haben wir Einzelne vielleicht ein bisschen dazu beigetragen? Kennt noch jemand den Firmennamen Nordmende? Waren mal Fernseher, Radios. Hat man nicht mehr gekauft. Weil die Dinge aus Japan und nachher die Dinge aus China waren viel günstiger. Wir haben uns selber kaputt gespart. Jeder Einzelne von uns. Mit Blindheit geschlagen, ein altes Phänomen der Menschheit. Mit Blindheit, mit Verbohrtheit, manche sagen mit Blödheit. Im Johannesevangelium steht im Kapitel 9 etwas Aufschlussreiches über Blindheit. Da schmähten sie ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat, woher aber dieser ist, wissen wir nicht. Die Rede ist von einem Menschen, der seit seiner Geburt blind war, Jesus begegnet ist und Jesus hat ihm sein Augenlicht zurückgegeben. Dieser Mensch, der früher mal blind war, antwortete und sprach zu ihm, das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Von Anbeginn der Welt hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan hat. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Sie aber antworteten ihm und sprachen, du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. Und sie stießen ihn hinaus. Weil nach dem damaligen Denken, wenn man so ein Gebrechen hatte, dann muss dieser Mensch gesündigt haben oder zumindest die Eltern oder Großeltern oder irgendjemand muss gesündigt haben, weil sonst kommt man nicht blind auf die Welt. Und sie antworten ihm, du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns und stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten und als er ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Und er antwortete und sprach, Herr, wer ist's, auf das ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn ja gesehen, und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach, Herr, ich glaube, und er betete ihn an. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, auf dass die da nicht sehen, sehend werden, und die da sehen, blind werden. Das hörten einige Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm, sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen, wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Und gerade die Länder, in denen ihre Kirche, ihr Glaube auch vom Staat ganz besonders gestützt wird. Gerade in diesen Ländern lehnt man heute jegliche Hilfe für diese Menschen, die hier zu uns kommen, aus Kriegsgebieten oder verdorrtem Land. Gerade da lehnt man die Hilfe ab. Kann es sein, dass da irgendetwas ganz gewaltig schief läuft in unserer westlichen, ach so kultivierten Welt? Ich sagte ja schon, wir leben heute nicht mehr im Industriezeitalter, wir leben im Informationszeitalter. Nur leider wissen wir heute immer weniger etwas mit dieser Information über die gute Botschaft anzufangen. Immer häufiger ist es die Desinformation, die gehört wird. Die Zahl der Kirchenaustritte in Deutschland ist gewaltig. Alle nur wegen der sittlichen Verfehlungen von Priestern? Oder doch eher, um Kirchensteuer zu sparen? Weil das mit Gott den meisten sowieso nichts mehr sagt. Weil man darüber kaum noch spricht. Mal ganz ehrlich, wer schickt seine Kinder noch jeden Sonntag in Gottesdienst? Wer lehrt sie beten bei Tisch oder wenn es ins Bett geht? Auch meine Kinder mit ihren Familien gehen leider nicht mehr in den Gottesdienst. Ich weiß, dass zwei meiner Töchter tiefgläubig sind. Ihre Ehemänner auch. Aber dass sie viel mit ihren Kindern über Gott reden, habe ich noch nicht gehört. Geschweige denn, dass sie die regelmäßig in den Gottesdienst schicken. Meine älteste Tochter glaubt nicht an Gott, nicht mehr. Witzigerweise will aber ihr ältester Sohn sich nächstes Jahr konfirmieren lassen. Irgendwas passiert da so hinten herum. Die Kinder zu lehren, sie anzuhalten, dabei ist gerade das eine der vornehmsten Aufgaben für Eltern. So steht es schon bei Mose im Alten Testament. Ach ja, stimmt, wenn Eltern kaum noch Zeit haben, miteinander zu reden, warum sollten sie dann mit ihren Kindern über Gott reden, geschweige denn über Jesus? Frag doch mal irgendjemand auf der Straße so ganz plötzlich nach Jesus. Über Gott kann ich mit ganz vielen Menschen reden. Das ist so irgendwas. Gibt wahrscheinlich, vielleicht. Aber Jesus? Da wird es plötzlich konkret. Da stoße ich oft auf Ablehnung. Für mich ist die Existenz Jesu aber vollkommen unzweifelhaft, weil Jesus in meinem Leben schon viel zu viel getan hat, dass ich gar nicht übersehen kann und dass ich auch niemand anderem zutrauen kann. Und weil die Existenz Jesu für mich so unzweifelhaft ist, ist auch die Existenz Satans für mich unzweifelhaft. Weil Jesus selber seine Existenz mehrfach bestätigt. Und ich kann nicht an der einen Stelle sagen, da hat Jesus recht. Und wenn er davon spricht, das hat irgendjemand dazu gedichtet. Nein. Es gibt Jesus und es gibt Satan. Denn der Teufel ist für mich der Chef des Fehlinformationszeitalters. Hör mal, das soll Sünde sein. Das doch nicht. Gottesdienst heute? Schlaf doch mal richtig aus, du brauchst das. Ganz langsam, ganz subtil werden die Menschen weggeführt, weg von Gott, anstatt hin zu ihm. Christ oder Islam, Hinduismus, Buddhismus, irgendwie glauben wir doch alle an etwas Höheres, oder? Es ist doch alles gleichgültig, solange bis es gleichgültig wird. ob und was man glaubt. Gestern gab es in Krefeld einen CSD. Wisst ihr, was das ist? CSD? Christopher Street Day. Kommt aus New York, ist jetzt auch schon bis Krefeld gekommen. Da treffen sich vorrangig die Menschen, die sagen, es gibt nicht nur Mann und Frau, es gibt noch ganz viel dazwischen. Und alles unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters. Das ist für mich alles noch irgendwie in Ordnung. Alle Menschen haben für mich das Recht, so zu leben und zu lieben, wie sie mögen. Niemand darf diskriminiert werden, nicht wegen seines Geschlechts, seiner sexuellen Ausrichtung, seiner Hautfarbe oder wegen seiner Religion. Wobei es kann schon eher geschehen, dass man diskriminiert wird, wenn man sagt, ich bin Christ. Das sehe ich anders. Diese Art der Diskriminierung scheint allgemein mittlerweile aber schon akzeptabel zu sein. Zu anderen Themen ist man dann gleich irgendwie irgendwas phob. Da kann man ganz schön Stress bekommen. Ne? Beim gestrigen Christopher Street Day wurden mehr als 1000 Menschen erwartet, die da aktiv mitgehen. Letztes Jahr im August beim sogenannten Wallgang von Christen über die 4 innerstädtischen Wälle der Stadt Krefeld haben etwas mehr als 100 teilgenommen. Sagt das was über uns? Sind wir Christen so bequem geworden, ist ein öffentliches Auftreten für unseren Glauben nicht mehr nötig, weil wir ja schon alles erreicht haben? Nach dem Motto, ich bin gerettet, dann ist er gut. Und wer will sie noch hören, diese tolle Information, diese gute Nachricht, die gute Botschaft? Jesus vereint uns mit Gott, der Person, mit der wir zusammenleben sollen. Und zwar für immer. Und zwar für umsonst. Ohne die allgemein übliche Gegenleistung. So günstig sind noch nicht einmal die Chinesen. Und die wollen uns hinten herum platt machen. Irgendwann sind wir hier das Entwicklungsland. Ist diese gute Botschaft nicht gefährlich? Wenn ich dann von aller Sünde freigesprochen bin, kann ich dann nicht erst recht so richtig frech vor mich hinleben und weiter sündigen? Ich bin doch freigesprochen, ist doch alles vergeben, kostet doch nichts. Das Evangelium wurzelt in der Annahme, dass die radikale Gnade durch Jesus in uns das Beste hervorbringen möchte und hervorbringen wird, wenn sie richtig verstanden und angenommen wird. Gott setzt auf die Hoffnung, dass Sie und ich, dass jeder, der diese Botschaft von der bedingungslosen Liebe und unendlichen Gnade hört, in uns den Wunsch weckt, uns selber unsere Wünsche und Werte entsprechend ändern zu wollen. Der Apostel Paulus schreibt an Titus, dass Gnade und nicht mehr Gesetze oder Androhung von Strafe, dass die Gnade von Jesus kommend uns dazu bringt, dass wir uns von Gottlosigkeit und selbstsüchtigen Wünschen trennen und rechtschaffen in dieser Welt leben wollen. Wir wollen das dann. Nicht wir müssen, nein, wir wollen es gerne. Die Menschheit hat sich all diese Hitze und andere Naturkatastrophen selber zugefügt. Niemand hat dabei nach Gott gefragt. Und jetzt zu fragen, wie kann Gott das nur zulassen, da trete ich doch mal lieber gleich aus der Kirche aus. Entschuldigung, sind wir alle Pharisäer geworden? Wozu ist Gott denn noch zu gebrauchen? Wozu denn noch? Ich sag mal, wozu ist er noch zu gebrauchen? Er ist überhaupt nicht zu gebrauchen. Er lässt sich nicht gebrauchen. Aber er lässt sich gerne brauchen. Er braucht uns nämlich nicht. Aber das Komische ist, er will uns. Er will uns und unsere Gegenliebe. Ich befürchte, wir können diese Klimakatastrophen nicht mehr aufhalten. Selbst wenn wir uns jetzt so anstrengen würden, ich glaube, in der Ukraine ist jetzt mit Bomben so viel Dreck in die Luft gepulvert worden, das können wir die nächsten 100 Jahre nicht mehr aufholen. Wir werden auch nicht die immer größer werdenden Flüchtlingsströme abwehren oder sogar aufhalten können. Das ist meine feste Überzeugung. Die letzte Eiszeit hat über 20.000 Jahre gedauert. Mal gucken, wie lange es heiß ist hier bei uns. Auch da wird sich die Welt darauf einstellen. Auch da werden sich die Menschen darauf einstellen. Aber bis dahin wird sich die Welt vollkommen verändern. Was wir tun können, ist bereit sein. Vor allen Dingen hilfsbereit. Den Menschen neben uns im Bus liebevoll anschauen. Auch wenn er dunkelhäutig ist oder Bartträger oder Kopftuchträgerin. Wir können unsere Türen und vor allem unsere Herzen öffnen für Menschen in ihren Nöten. Ohne darauf zu gucken, Saarland ist ja auch noch irgendwo Deutschland, also ist der in Ordnung? Nee, es ist egal, wo der herkommt oder wo sie herkommt. Und es ist egal, wie sie aussieht oder wie er aussieht. Wir können unsere Türen und unsere Herzen öffnen. Wir können ihnen Unterstützung bei und manchmal sogar gegen unsere Behörden anbieten. Wir können von unserem immer noch recht großen Wohlstand etwas abgeben. Wir könnten in jedem Menschen, ob Mann oder Frau, schwarz oder weiß, Kopftuchträgerin oder sogar unverkennbar ein Mann in Frauenkleidern so anschauen, als sei gerade dieser Mensch, gerade in diesem Augenblick unser Nächster, der uns am liebsten ist, als sei er Jesus selber. Das ist es, was wir tun können. Es ist nichts Gewaltiges, was von uns gefordert wird. Es sind die Kleinigkeiten. Niemand von uns verlangt, dass wir morgen den Schalter umdrehen und in Afrika regnet es wieder. Erwartet kein Mensch von uns. Und erwartet schon gar nicht Gott von uns, weil der weiß am besten, wie das ginge. Was er von uns erwartet, sind diese Kleinigkeiten, diese kleinen Schritte, diese kleinen Liebhab-Schritte. Ich hab dich lieb. Und wozu ist Gott noch da? Wozu ist er noch zu gebrauchen? Wozu brauchen wir ihn, ist die bessere Frage. Wir brauchen ihn, damit er uns schützt, damit unsere Offenheit, unsere Hilfsbereitschaft Früchte trägt. Es ist wahr, wir müssen auch manchmal davor geschützt werden, ausgenutzt zu werden. Aber von vornherein nicht hilfsbereit zu sein, weil wir könnten ja ausgenutzt werden, ist für mich kein Zeichen von Gottvertrauen. Er hat Gideon mit seinen 300 Mitstreitern geschützt und zum Sieg geführt. Er kann noch so viel mehr tun heute hier für uns. Aber fragt bitte nicht mehr danach, warum er sich nicht einmischt, wenn wir glauben, es mal wieder besser zu wissen oder sogar besser zu können als er. Fragen wir bitte nicht mehr danach, warum er nicht tut, was wir wollen. Vor kurzem war ein Bericht im Fernsehen über einen Bürgermeister in einer kleinen italienischen Stadt. Der ist für 5 Jahre gewählt worden und hat gesagt, ich mache nur diese 5 Jahre. Und dann ist Schluss, dann suche ich mir was Neues. Und er hat 3 Jahre später diese Stadt umgekrempelt. Da haben so viele Mitbewohner der Stadt sich engagiert. Jugendliche haben den Brunnen gereinigt. Handwerker haben kostenlos den Brunnen repariert und was nicht alles. Der tat sehr viel für diese Stadt mit Enthusiasmus und Begeisterung und er tat es ehrenamtlich. Und er brachte viele Menschen dazu, ebenfalls etwas für ihre eigene Stadt zu tun. Und an seiner Bürotür hing sein Motto: Frag nicht, was die Stadt für dich tun kann. Frag, was du für deine Stadt tun kannst. Das ist ein Satz, den hat man schon in vielen Varianten gehört. Trifft auch für uns zu. Fragt nicht danach, was die Verwaltung oder die für uns tun können. Fragt danach, was kann ich tun? Das sind diese kleinen Schritte, diese Kleinigkeiten. Es gibt einen bekannten Schlager, der lange in den Hitparaden war, in dem fragt eine junge Sängerin, was wäre, wenn Gott einer von uns wäre? Nur so ein Fremder im Bus, der irgendwie nach Hause will. Jesus ist mein Herr. Jesus ist Gott. Durch ihn kann ich Vater zu Gott sagen. Und damit ist Gott einer von uns, denn wir gehören ihm. Diese junge Frau schrieb dieses Lied, weil sie sich gefragt hat, warum handeln so wenige bekannte Lieder eigentlich von Gott? Weil sich nur noch so wenige Menschen ernsthaft mit Gott beschäftigen. Wir brauchen keinen Gott, ist eine Fehlinformation, weit verbreitet über die ganze Welt, gerade jetzt im Fehlinformationszeitalter. Machen wir einfach unsere kleinen Schritte. Das ist unser Sendungsauftrag. Und wenn wir einem Menschen liebevoll begegnen, haben wir vielleicht die Chance zu einem Gespräch. Und dann gibt Gott uns den Mut, von unserem Glauben zu reden, für unseren Glauben einzutreten. Das ist das, was Gott noch tun kann. Und wir.